Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben.
Fußball Inside.
Alles bla 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 ist das.
Tacheles. Außenpott. Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.
Fußball Inside, der gemeinsame Podcast von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet, geht in eine neue Woche und für die Clubs im Ruhrgebiet geht es ja so langsam tatsächlich in die heiße Phase der Saison und das jeweils mit komplett anderen Vorzeichen. Da wollen wir natürlich drüber reden und wir, das sind heute Funke-Reporter Andreas Ernst.
Moin,
Andi. Und auch natürlich Funke-Reporter Martin Herms.
Hallo zusammen.
Und ich bin Timo Düngen. Ich halte so ein bisschen die Radiofahne hoch. Aber Andi, bevor wir loslegen, muss ich euch beide quasi stellvertretend, glaube ich, beglückwünschen. Ihr seid ausgezeichnet worden.
Ja, hervorragend. Ja, beim Deutschen Sportjournalistenpreis, der alle 2 Jahre vergeben wird, haben wir den 3. Platz in der Rubrik Bester Sportteil einer deutschen Tageszeitung. Ja, Riesennummer, ne, Martin?
Denke ich auch. Eine schöne Bestätigung für die Arbeit. Ne? Zeigt, dass es auch nicht alles umsonst ist, was wir hier machen. Und,
das stimmt.
Sollten wir uns aber nicht drauf ausruhen.
Wir ruhen uns. Also vielleicht. Wir gehen natürlich mal abends raus und lassen uns gut gehen, aber
einmal einen ballern und dann ist gut.
Ja, hat der Chef versprochen, dass wir einmal raus dürfen. Und,
sehr gut. Ja, wir wollen natürlich darüber sprechen, ob die Ruhrgebietsclubs es auch ballern lassen. Fangen wir an mit Borussia Dortmund. Also ich würde sagen, wir nähern uns so quasi von oben nach unten. Borussia Dortmund, Tabellenzweiter momentan, punktgleich mit den Bayern, hat jetzt die große Generalprobe vor dem Spiel gegen die Bayern. Der VfL Wolfsburg kommt. Andi, wie schätzt du das ein? Das ist schon eine schwere Aufgabe für die Dortmunder.
Ja gut, aber die Wolfsburger, wie viele haben die sich in Bayern, in München gefangen?
Sechs.
Also ich würde eher von einem Generalpröbchen sprechen. Ja, ist ja so, also die Wolfsburger, für die geht's. Ja klar können die noch sich für den europäischen Wettbewerb qualifizieren.
Die träumen auf jeden Fall davon.
Die träumen. Aber sind wir mal ehrlich, die kommen zweimal aus der Relegation in dieser Saison. Für die geht es im Prinzip um nichts mehr. Und ja, mein Gott, wenn sie in den ersten 15, 20 Minuten feststellen, sie können die Dortmunder ärgern, schön. Wenn sie in den ersten 15, 20 Minuten einen kriegen, ja, dann kriegen sie noch 3, oder?
Denke ich auch. Also ich glaube, Wolfsburg sollte kein Stolperstein werden für Dortmund. Ist auch ganz wichtig, gerade vor diesem Bayern-Spiel, dass man sich nochmal Selbstvertrauen holt und dann wirklich dann pari dann hinfährt nach München. Und dann in einem Spiel in München, ich denke, wenn die Dortmunder komplett sind, dann sind sie mindestens genauso stark wie Bayern. Den Eindruck hatte man während der gesamten Saison. Man hat einfach gemerkt, wenn bei Dortmund ein paar wichtige Schlüsselspieler ausfallen, wie Akanji, wie Reus, dann wird es problematisch. Ja, so weit ist die Mannschaft noch nicht, so breit ist der Kader noch nicht, aber mit voller Kapelle sehe ich da gute Chancen für Dortmund, auch in München.
Das hat ja auch der Peter Bosch, der Ex-Trainer, gesagt. Der sein Aus bei Borussia Dortmund damals auch begründet hat mit der Verletzung von Marco Reus. Ne, so von wegen, wenn Marco Reus die ganze Zeit fit gewesen wäre, dann wäre ich erfolgreicher gewesen und ich bin nur weg wegen der schlechten Ergebnisse. Ist ja so, jetzt war Marco Reus wieder ein paar Wochen raus, man sieht, wozu das geführt hat und jetzt, gerade war die PK, das haben wir schön verfolgt, also die Pressekonferenz, jetzt sind halt alle wieder dabei. Reus ist dabei und Alcacer ist dabei und Witzel hat schön sich auskurieren können und Entschuldigung, also das ist Wolfsburg.
Also definitiv. Länderspielpause im Endeffekt dann für Dortmund genau zum richtigen Zeitpunkt. Reus konnte sich auch nochmal so ein bisschen, ja bei Jogi so ein bisschen fit spielen, ist dann halt reingekommen, hat dann direkt auch eine gute Vorlage gegeben und ansonsten Witzel zum Beispiel natürlich, dass der jetzt wieder fit ist, ist natürlich Gold wert.
Ja und nein, also ich würde sagen, ja zum richtigen Zeitpunkt, damit die Leute wieder fit werden, aber nein, weil die ja in Berlin dieses Hammererlebnis hatten mit 3-2 und weil die auch gesagt haben, jetzt haben wir endlich mal wieder so ein Ding gewonnen. Konnten aber den Schwung nicht mitnehmen. Aber jetzt wiederhole ich mich, glaube ich, zum dritten Mal.
Es ist nur Wolfsburg.
Ich würde sogar wie ein Ruhrgebiet eher sagen, Alter, das ist nur Wolfsburg.
Ja. Andererseits, ich glaube, Marco Reus tut jede Pause gut. Man hat einfach, ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass dieser Mann in München spielen kann über 90 Minuten. Man hat ja gemerkt, auch bei den 5 Minuten. 5 Minuten haben ihm gereicht am Sonntag in Holland, um das ganze Spiel zu entscheiden.
Richtig. Dann
mit einem genialen Moment. Und der Mann kann das, ja, und das wird er auch in München schaffen, wenn er spielt.
Also wir halten fest, das wird jetzt für Dortmund ein Warmspiel fürs richtig große Spiel. Ein großes Spiel steht Schalke jetzt nicht unbedingt bevor, aber ein ganz, ganz wichtiges.
Also ich sag mal so. Also komm, für die aktuelle Saison ist das ein großes Spiel.
Ja,
natürlich werden
aber
jetzt,
es ist, also da sage ich jetzt, es ist Hannover.
Ja klar, deswegen wollte ich ja, lass mich doch ausreden, mein Freund. Für Fußballästheten, also wenn ich die Jungs von Spielverlagerung.de, die werden da wahrscheinlich nicht zugucken am Samstag, Sonntag, Entschuldigung, am Sonntag. Die werden wahrscheinlich nicht zugucken, weil ein Leckerbissen wird das nicht, da sind wir uns ja wohl alle einig. Aber für beide Mannschaften ist das unfassbar wichtig. Für Hannover ist das im Prinzip die allerletzte Chance.
Wenn es überhaupt noch eine gibt.
Also statistisch, das habe ich ja neulich nochmal nachgelesen, statistisch ist es die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich noch retten, bei 0%, weil mit der Punktzahl hat sich noch nie eine Mannschaft in der Bundesliga-Geschichte gerettet. Deswegen ist das so die allerletzte Chance. Ich könnte jetzt noch die Dreiviertelstunde mit alles voll labern, wie so eine allerletzte Chance ist das. Ja, und Schalke muss einfach jetzt den Turnaround schaffen. Muss.
Was macht die Hoffnung? Die Leistung gegen Leipzig war bemüht für mich, aber da hat man gesehen, es reichte dann auch nicht gegen Leipzig.
Also wenn ich sagen kann, die allererste Hoffnung, die man hat, ist, jetzt wiederhole ich mich, altert ist Hannover, weil ja, also. Hannover ist so schlecht. Ja. Hannover ist wirklich so schlecht. Ich habe die so ein bisschen verfolgt, als die in Bielefeld mit einer wirklich starken Startelf, die haben nicht mit den Ersatzspielern gespielt und die haben ein Testspiel gegen Arminia Bielefeld 0-5 verloren. Ich habe danach noch getwittert, für Schalke wäre es schlecht, wenn die jetzt den Trainer wechseln würden. Haben sie aber nicht. Das heißt, sie spielen immer noch.
Martin Kind wartet noch eine Woche.
Genau, sie spielen immer noch in der Doll-Mannschaftskonstellation, die eigentlich überhaupt nicht passt. Oder, Martin?
Absolut. Also das spricht wirklich nur für Schalke, dass man jetzt in Hannover spielen kann. Und überhaupt, dass man noch mit Hannover und Nürnberg zwei Mannschaften hat, die einfach wirklich so schlecht sind, dass man gar nicht hinter denen landen kann. Ich mache mir ein bisschen Sorgen bei Schalke, was jetzt die direkte Rettung angeht. Also ich glaube, dass Stuttgart momentan so ein bisschen Morgenluft geschnuppert hat. Es wird schwierig, ja, vor Stuttgart zu landen, das glaube ich auch. Dafür hat Schalke einfach zu viele Probleme. Ja, die Kaderzusammenstellung ist einfach das große Problem. Aber man hat zumindest gegen Leipzig gesehen, dass sie unter Huub Stevens neu motiviert wurden, dass sie kämpfen, ja, dass sie Gas geben. In Hannover wird das reichen. Ob das für Stuttgart reicht, das wird man sehen. Aber also ich denke, in Hannover wird es reichen. Die Mannschaft ist wirklich also so desolat. Wenn sie da verlieren, dann kann man den Laden auch dicht machen.
Ja, also ich muss wirklich sagen, man sieht es ja auch im Training. Erstens, Huub Stevens hat die wirklich richtig hart rangenommen, muss man ja sagen. Ne? Also 7 Trainingseinheiten, alle auf dem Platz, alle 90 Minuten. In der vergangenen Woche auch schon, viele davon öffentlich. Das heißt, die Fans konnten sich selber ein Bild davon machen. Und gerade so Spieler wie Marc Uth, der unter Domenico Tedesco nicht wirklich überzeugt hat. Timo, du hast auch viele Spiele kommentiert fürs Radio.
Ja.
Also, wie der im Training abgeht, das ist schon nicht schlecht.
Und der kann ja kicken.
Natürlich, der kann kicken. Und dann hat man noch Embolo, der auch jetzt von Woche zu Woche immer fitter wird. Und jetzt in auch, den beiden Länderspielen,
genau,
der hat im ersten Spiel hat er was vorgelegt, ein Tor vorgelegt, im zweiten hat er ein Fallrückzieher-Tor gemacht. Also der kommt auch. Das heißt, du hast in der Offensive wirklich wieder Alternativen. Stevens ist bekannt dafür, dass er die Defensive schon dicht machen kann. Und dann wird es für Hannover reichen. Und dann kann Schalke hoffen, dass wenn sie dann da gewinnen sollten, dann haben sie 3 Punkte mehr. Und dass es dann vielleicht ein bisschen besser wird, dass dann der Schwung wiederkommt. Aber müssen sie halt.
Ich glaube auch, Schalke sollte hoffen, dass Thomas Doll bis zum Spiel noch im Amt bleibt. Ne? Das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Faktor für Schalke. Ja. Und wenn er das bleibt, dann sehe ich da wirklich gute Chancen für S04.
Ich habe ja schon mal gesagt, den Horst Held kennen wir auf Schalke ja auch gut.
Ja.
Der weiß bestimmt, dass er gehen muss oder der will ja auch weg, wollte er auch schon 100 Mal. Ich glaube, der hat Thomas Doll Hannover untergejubelt.
Oder? Ich glaube, war ein trojanisches Pferd, ja.
Ja,
ich
auch. Absolut.
Ja.
Es scheint ja auch zu klappen. Ja. Also im Endeffekt.
Also sagen wir mal so, der Gegner macht momentan Hoffnung, die Einstellung, die unter Huub Stevens an den Tag gelegt hat. Ich meine, vor so einem Mann hat man Respekt, ist ein Jahrhunderttrainer auf Schalke. Die Jungs werden spuren, ob sie spielerisch auf die Reihe bekommen, wird man sehen, aber kämpfen werden sie und für Hannover muss es einfach reichen.
Ja. Ihr habt jetzt auch schon die Rolle von Huub Stevens angesprochen. Mike Büskens als Co-Trainer, ich habe das so wahrgenommen, der ist so der Art Kumpeltyp gewesen jetzt. So ist immer zu einem Spieler hin, haben mit denen geredet. Wie wichtig kann der denn noch sein? Also klar, Huub Stevens, der den Leuten in den Arsch tritt. Und Mike eher so?
Ja, bei Brühl ist es so, der spielt eine wichtigere Rolle als einfach nur den Gute-Laune-Onkel. Das sieht man beim Training, weil im Gegensatz zu Tedesco, der die Trainingseinheiten selber geleitet hat, zusammen mit seinem Co-Trainer, aber er hat die Übung selber erklärt, er hat selber eingegriffen, ist das jetzt bei dem Duo, bei dem Eurofighter-Duo, so will ich es jetzt mal nennen, ist das halt anders. Also der Stevens steht meistens, das hat er bei den vorangegangenen Aufenthalten auf Schalke auch schon so gemacht, der steht am Rand und beobachtet, der lobt schon mal oder scheißt die Jungs auch mal zusammen, wenn irgendwas nicht läuft, was er jetzt noch nicht machen musste, aber das hat er halt früher mal getan. Und Büskens baut alles auf, erklärt die Einheiten und er ist quasi derjenige, der die 90 Minuten leitet. Das heißt, er ist jetzt nicht nur dazu da, in der Kabine die guten Sprüche zu machen, das macht eher Asamoah, ne, der da schön auch gute Laune macht. Aber Büskens ist doch sehr wichtig, das sollte man nicht unterschätzen.
Ja, ich denke auch. Also man hat die beiden ja auch nicht umsonst so ausgewählt. Ne? Die verstehen sich, man kennt sich. Es ist einfach ein Duo, das, glaube ich, funktionieren kann. Ja, Stevens ist so der Trainer der alten Schule. Derjenige, der die Mannschaft heiß macht vor dem Spiel, der die motiviert. Von dem Mann hat man Respekt. Und Büskens hat eben auch Erfahrungen gesammelt als Trainer zuletzt. Ja, kann Training leiten. Und ich denke auch, dass es für die Situation jetzt die optimale Lösung war.
Ich weiß jetzt natürlich nur nicht, der Bujo kommt natürlich, wir sagen alle im Ruhrgebiet Bujo, oder?
Richtig.
Muss man ja sagen.
Ja, natürlich.
Ja, muss man, also darf man ja, wir sind ja ein Ruhrgebiets-Podcast, ne? Der Bujo kommt natürlich sehr viel über diese königsblaue Seele.
Richtig.
Und der sagt natürlich viel oder sehr oft in jedem zweiten Satz, wer diese Farben auf dem Trikot liebt. Du weißt es auch, er sagt das sehr oft und man nimmt ihm das ab und jeder weiß, der ist von oben bis unten Schalke. Ich weiß nur nicht, ob diese... Jetzt hätte ich fast Söldner drauf, wie sage ich das jetzt?
Oh, dieser Sauhaufen wurde, glaube ich, auch schon oft gesagt.
Okay, wir zitieren Herrn Große Schlamann von Sky, Grüße, der auch mal gesagt hat, diese Mannschaft ist ein Sauhaufen. Und ob dieser Sauhaufen von Spielern, denen, wie ich das jetzt einschätzen würde, es relativ egal ist, für welchen Verein sie gerade spielen, ob man denen mit Königsblau und das sind meine Farben kommen kann, wenn man in der Kabine vor denen steht, Martin.
Aber zumindest so muss man es versuchen. Und ich glaube, das ist auch der entscheidende Aspekt in so einer Situation. Da geht es, glaube ich, nicht mehr darum, ob man jetzt im 4-2-3-1, im 3-4-3 oder in sonst irgendeiner Formation spielt. Jetzt geht es darum, dass man diese Spieler dazu bekommt, jedem Ball nachzugehen, wirklich alles zu versuchen. Und wenn es einer vorleben kann, dann Bujo.
Und der die Handschuhe anhat, der geht ins Tor. Das ist ja von Hüb Stevens die Ansage gewesen. Also ja. Da hat man schon gemerkt, die Ansprache ist eine ganz andere. Aber ihr habt jetzt auch gerade gesagt, das ist jetzt eine gute Konstellation. Es war aber auch im Endeffekt so clever, weil man so natürlich auch die Fans wieder reingeholt hat. Wenn man jetzt jemanden von, auch vielleicht noch von RB Leipzig geholt hätte, wie Jochen Schneider, dann wäre das wahrscheinlich nicht so gut angekommen. So konnte man zumindest ein bisschen besänftigen.
Ja, um jetzt mal die Brücke zum Amateurfußball zu schlagen, was wir auch heute thematisieren, das ist ja beim Landesligisten genauso. Wenn irgendeine Mannschaft schlecht spielt, dann fliegt der Martin, du weißt es auch, fliegt der Trainer raus und dann guckt man natürlich erstmal, wer sind jetzt meine Vereinslegenden? So, und ob dann 50.000 Leute im Stadion sind oder 200 Leute auf der Bezirkssportanlage, da holt man auch eher die eigenen Vereinslegenden, um nochmal vielleicht ein paar Sponsoren zu gewinnen, die da mal einen Hunderter reinwerfen für einen Neuzugang, oder?
Es schafft auf jeden Fall nochmal Euphorie und den Fans gefällt es auf jeden Fall. Ne? Also solchen Leuten ist man nicht böse, gerade so ein Bujo oder so ein Hüb.
Genau.
Ne? Und ich denke, dass es, wie gesagt, die richtige Entscheidung war, den beiden jetzt bis zum Saisonende die Chance zu geben. Und dann wird man vielleicht mal sehen. Vielleicht so ein Bujo wird sicherlich auch spekulieren, wenn es gut läuft, dass er bleiben darf.
Ja. Traut er ihm das zu, dass er tatsächlich auch in der nächsten Saison eine Rolle auf Schalke spielen kann?
Ja, also eine Rolle. Ich glaube jetzt nicht, dass sie ihn zum Cheftrainer machen. Er ist auch jetzt nicht Cheftrainer. Aber ich weiß auch nicht, womit er sich zufrieden gibt und was seine eigenen Zukunftsplanung
sind. Das ist die Frage. Er hat Bundesliga
mit Fürth gehabt, er hat zweite Bundesliga mit Fortuna Düsseldorf gehabt, er ist in Österreich bei Rapid Wien gewesen, Traditionsverein. Keine Ahnung, ob der Brühe noch Pläne hat, mal erstklassig zu trainieren, wo auch immer.
Also
ich halte ihn schon für heimatverbunden, dass er schon in Deutschland machen will. Das ist jetzt kein Typ, der ins Ausland geht, wohin auch immer. Nee, dafür ist er einfach nicht der Typ. Da könnte er, glaube ich, auch nicht vorleben. Ich bin jetzt hier der, weiß ich, welche Vereinsfarben sein neuer Verein dann haben würde. Ja gut, aber er ist im Moment halt, um sich weiterzubilden, Co-Trainer der deutschen U15, aber das ist, glaube ich, jetzt auch nicht seine so richtige Zukunftsperspektive. Ich denke mal, der Bujo wird das jetzt zu Ende machen, die werden sich retten. Ich bin da etwas optimistischer als Kollege Herms. Die werden das und dann werden sie den Bujo fragen, hör mal, wir haben folgende Rolle für dich. So. Ich weiß jetzt nicht, welche das sein ist und sein sollte. Keine Ahnung, ob er die dann annimmt oder nicht, das muss er dann entscheiden. Aber anbieten werden sie ihm hundertprozentig was.
Also Mike Büskens, dann vielleicht ein Thema für die neue Saison. Und neue Saison ist auch, glaube ich, das Thema beim VfL Bochum in der zweiten Liga. Weil diese Saison, die ist doch gelaufen für den VfL, oder? Also nach oben geht nichts mehr, würde ich mal so behaupten. Nach unten müssten sie sich auch schon verdammt dämlich anstellen.
Also für den VfL ist das wirklich die absolut schlimmste Situation, in der sie landen. Nee, Moment. Die schlimmste Situation wäre natürlich wäre Abstiegskampf.
Wir hatten da letztes Jahr noch was anderes, ne?
Nein, also für die aktuelle Saison, so wie die Hinrunde gelaufen ist, ist der Verlauf der Rückrunde das Schlimmste, was Bochum so besser?
So ist sehr gut.
Ja, optimal.
Bin das Schlimmste, was Bochum besser,
weil Zwei Gründe. Erstens, der VfL ist klamm. Es geht um den Zuschauerschnitt und nichts ist schlimmer für einen Zuschauerschnitt als eine Saison, in der es um nichts mehr geht. Das Spiel gegen Hamburg jetzt ist ausverkauft. Oder da waren noch 200 Karten da oder 300. Das ist klar. Aber das wäre auch ausverkauft, wenn Bochum noch keinen Punkt geholt hätte bis zum 26. Spieltag.
Ist halt der HSV.
Aber danach wird der Zuschauerschnitt extrem sinken und das ist für die Finanzen des Vereins, für die Planung schlecht. Und zweitens, es geht, was Fernsehgelder für die kommende Saison angeht, geht es ja um den Tabellenplatz. So, das weiß der Verein, das weiß der Trainer, das weiß der Vorstand,
aber
das weiß der Geschäftsführer, aber die Mannschaft wird zerbrechen, so, das ist ja klar, es werden viele Spieler gehen und warum sollten Spieler, die den Verein verlassen werden, in einer Mannschaft, die auf Platz 10 steht, denen ist es ja völlig egal, ob die jetzt 8. oder 11. oder 12. werden, die sind eh bei einem anderen Verein. Warum sollten die jetzt noch Großleistung abrufen? Und das ist für Trainer Robin Dutsch schwierig, das ist für die Fans schwierig, das ist für die Spieler schwierig. Das ist eine relativ komplizierte Situation.
Es macht es auch schwieriger für die sportliche Leitung, gerade auch jetzt der Negativlauf in der Rückrunde. Ich meine, wie will man Leute überzeugen, dann auch zu bleiben beim VfL Bochum? Wie willst du jetzt mit einem Lukas Hinterseher sprechen und ihn davon überzeugen, dass man nächstes Jahr mit Bochum angreifen kann? Wenn es maximal vielleicht zu Platz 7 oder 8 reicht. Ja, in der Hinrunde sah es noch ein bisschen anders aus. Da hatte man vielleicht das Gefühl, okay, komm, mit 2, 3 Verstärkungen kann man da spätestens im nächsten Jahr angreifen. Aber so wird es echt wieder schwierig. Man muss fast wieder bei Null anfangen, weil viele Leistungsträger gehen werden. Das ist Fakt. Ja, und ich glaube nicht, dass es erstmal über kurz oder lang reichen wird, um oben anzuklopfen.
Aber immerhin hat man die Planungssicherheit, man weiß, in welcher Liga man nächste Saison spielt. Ja, ob gut, das jetzt gut oder schlecht ist,
ist natürlich... Wenn man das jetzt positiv nimmt, dann ist das natürlich so. Aber klar hat sich der VfL doch Hoffnung gemacht, Dritter zu werden. Die ersten beiden Plätze sind weg. Das stand vor der Saison stand schon fest. Selbst wenn Köln oder HSV in der Hinrunde die Hinrunde nicht als Erster oder Zweiter beendet hätten, dann hätten die noch so viel Kohle nachgelegt. Weil Köln hat Modest und Geis nachgelegt. So, darüber müssen wir nicht diskutieren.
Und Kainz also, auch noch.
Also so, und Kainz ging eigentlich von Anfang an nur um Platz 3 für alle
ja,
anderen
absolut.
Teams.
Ne? Ja,
gar
Bochum,
keine Frage.
Bochum hat eine Mannschaft, die sicherlich nicht schlechter besetzt ist als die von
Union
Berlin oder Paderborn oder St. Pauli. So auf der Linie hätte Bochum spielen müssen. Deshalb ist die Saison jetzt schon eine Enttäuschung. In der kommenden Saison können sie vielleicht nochmal angreifen, weil, wir haben ja gerade gesagt, welche Mannschaften runterkommen. Hannover und Nürnberg. Gerade Nürnberg ist sicherlich nicht eine Mannschaft, die unmittelbar als Aufstiegskandidat Nummer 1 gilt. Hannover eventuell schon eher, aber jetzt auch nicht, ist das auch nicht so die Liga Köln und Hamburg, sodass man als VfL da vielleicht eine Mannschaft zusammenstellen könnte, die es mal oben versucht. Nur wie Martin gerade schon richtigerweise gesagt hat, es werden 11 Leute gehen, es werden 11 neue Leute kommen. Auch scheiße.
Für Schinzelorts wird das auf jeden Fall jetzt die erste Reifeprüfung werden, ne? Diesen Kader jetzt zusammenzustellen. Ich meine, er kam relativ spät letztes Jahr. Jetzt muss er wirklich zeigen, dass er der richtige Mann für den Job ist.
Ja. Das sind Probleme, die man etwas weiter westlich im Ruhrgebiet in der zweiten Liga gerne hätte. Der MSV Duisburg, Tabellenvorletzter. Jetzt bin ich ein bisschen befangen. Ich begleite den MSV als Kommentator, bin bei jedem Spiel, trage auch so ein bisschen das Zebra im Herzen. Ihr geht doch bestimmt davon aus, die steigen ab, oder? Also ich habe natürlich die Hoffnung, ich gebe sie nicht auf, aber was spricht denn bei euch für den MSV?
Moment. Jetzt muss man erstmal sagen, wir arbeiten für ein Ruhrgebietsportal. Erstmal lieben wir alle, und ich kenne den Martin lange und er kennt mich lange, wir lieben alle erstmal pauschal das Ruhrgebiet komplett und wir wünschen erstmal keinem Verein, der in unserer Region ist, das Schlechte. Also wir wünschen dem MSV gewiss
definitiv
nicht den Abstieg.
Aber glaubt ihr noch dran an den
Verein? Sagen wir mal so, wir meckern zwar viel, aber natürlich wünschen wir uns den Verein, dass sie es schaffen. Sagen wir mal so, die letzten Spiele haben durchaus Hoffnung gemacht beim MSV Duisburg. Ja, der Einsatz war da, der Kampf war da. Ja, das letzte Heimspiel, das da gewonnen wurde in der letzten Minute, das war schon eine tolle Geschichte. Da hat man einfach gemerkt, okay, die Mannschaft ist da, die will. Das Problem, das man einfach hatte, man hat sich letztes Jahr zu sehr auf dem Erfolg ausgeruht. Ja, die Kaderplanung war, so muss man es einfach sagen, schwach. Ja?
Wobei, da muss ich kurz eingreifen, vor der Saison haben viele gesagt, Ivo Grilic hat nicht verkehrt eingekauft. Er ist ohne Geld losgezogen im Endeffekt, hat dafür John Verhoek, hat letzte Saison zweistellig getroffen.
Naja, der hat sicherlich auch ein bisschen was gekostet. Ne? Also der
ja,
spielt
gut,
bestimmt nicht,
ne?
der hatte 10 Tore, glaube ich, geschossen, der kriegt ein gutes Gehalt und hat eben halt komplett nicht gezündet.
Richtig. Ja? So das guter Paso hat in Sandhausen teilweise auch noch funktioniert. Den
da habe ich damals schon aufgeschrien, als der verpflichtet wurde. Also das ist einfach kein
Bochum,
Torjäger.
Ich wollte gerade sagen, die Bochumer.
Das ist einfach kein fähiger Zweitligastürmer. Tut mir leid. Also
jetzt probiert das ja auch in der zweiten chinesischen Liga. Also dementsprechend.
Cooler Typ. Aber vorm Tor wirklich ein Chancentod. Und Man hat es einfach gesehen, vorne passiert zu wenig. Ja, gerade in so engen Spielen, wie jetzt diese kommen werden, dann braucht man einfach einen Torjäger, der da so ein Spiel entscheiden kann. Und davon hat der MSV momentan zu wenig einfach, beziehungsweise überhaupt keinen.
Also das Restprogramm ist interessant von den Duisburgern, weil, Timo, du weißt es, glaube ich, noch besser, wie es genau mit Heim- und Auswärtsspielen aussieht. Aber sie haben, glaube ich, noch alle mit Konkurrenten. Das heißt, man kann die Überschrift machen, MSV kann es noch aus eigener Kraft schaffen. Und das ist ja schon mal ein Vorteil. Sie haben alles noch in der eigenen Hand, können sich auf die wichtigen Spiele. Jetzt spielen sie in St. Pauli, das ist eher so ein Bonusspiel, weil am Millerntor kannst du auch schon mal verlieren.
Wobei Pauli gegen Sandhausen jetzt gerade eine Riesenreise gekriegt hat.
Ja, also trotzdem muss man sagen, da kann man verlieren, das ist ein Bonusspiel, wenn du dann einen Punkt holst, dann kannst du sagen, wow, den haben wir jetzt nicht eingeplant, aber in den direkten Duellen, so gegen Magdeburg zum Beispiel, haben sie jetzt schon gewonnen und in den direkten Duellen kannst du es halt für dich entscheiden. Und Lieberknecht ist ja einer, der in Braunschweig bewiesen hat, dass er in den entscheidenden Situationen heiß machen kann. Klammer auf, außer in der vergangenen Saison, als Braunschweig abgestiegen ist, Klammer zu, da reden wir mal ein bisschen leiser. Aber er kann es eigentlich und in Duisburg ist er erst in einem Jahr. In Braunschweig hatten sich seine Methoden vielleicht ein bisschen verbrannt, das weiß man ja nicht. Dafür bin ich jetzt in Braunschweig nicht genug drin. Und auf diese entscheidenden Sachen sich zu konzentrieren, oder?
Absolut, also er wird die Mannschaft motivieren müssen. Es kommen jetzt die schwierigen Spiele auf St. Pauli, da hat er ja selber jetzt gesagt, also das muss einfach über die Leidenschaft funktionieren, weil Pauli nun mal oben mitspielt. Die wollen sich jetzt natürlich auch rehabilitieren für die zwei Klatschen, die sie bekommen haben, 2x4 Tore. Da ist natürlich die Frage, abgesehen, wie Martin schon gesagt hat, wer sollte beim MSV die 4 Tore machen?
Ja. Ja, das ist natürlich das Problem, aber abgesehen jetzt von den ersten beiden Mannschaften, wobei man auch sagen muss, dass selbst der HSV und Köln phasenweise nicht souverän gespielt haben, ja, die auch überraschend Punkte gelassen haben, kann man ja in der zweiten Liga wirklich bei jedem Team bestehen.
Im Zweifel ja,
auch auf St. Pauli, keine Frage.
Der FC kommt ja jetzt noch nach Duisburg, ja, in das Nachholspiel,
genau. Aber unter Duisburg der Woche. Hat das erste Spiel gewonnen.
Das erste Spiel von Lieberknecht, ja. Das
war. Im Zweifel verwandelt Wolze 4 Elfmeter oder
nicht? Ja. Dafür müsste er aber dann sich John Verhoek wieder so faulen lassen in seiner besten Szene bislang in Regensburg, als er gefault wurde vom Torhüter.
Ja, aber gerade vorne ist, wie gesagt, das große Problem. Stürmer hat man einfach, die konnte man auch nicht in der Winterpause nachlegen. Und so wird es natürlich schwer. Also man wird nicht jedes Spiel über Standards gewinnen können. Das klappte ab und zu mal. Aber das Sturmproblem könnte entscheidend werden für den MSV.
Wenn ihr eine andere Meinung habt oder Anregungen oder, wenn es sein muss, vielleicht auch Kritik habt, dann gebt uns einfach ein kleines Feedback in den Kommentaren. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns bei iTunes zum Beispiel ein kleines Sternchen verpasst.
Fußball Inside, der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Ah!